So klang das während meines Studiums jeden Ostersonntagmorgen durch den Innenhof unseres Studentenwohnheims. Und zwar um 5 Uhr morgens. Ich lag noch im Bett. Wir hatten in der Nacht schon Ostergottesdienst gefeiert und diesen Gottesdienst auch noch gemütlich ausklingen lassen, so bis 2 Uhr oder so. Und dann das. Halleluja, in Endlosschleife. Meine Begeisterung, die hielt sich doch schwer in Grenzen. Die Osterfreude, die war um diese Uhrzeit noch recht verhalten. Aber es muss ja nicht an der Uhrzeit liegen. Auch jetzt, ausgeschlafen, um 10.55 Uhr, kann meine Osterfreude verhalten sein. Ich höre den Ostergruß zu Beginn, der Herr ist auferstanden. Und ich antworte, wie jedes Jahr, ganz brav. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden, aber es fühlt sich gerade so leer an. Ich höre die Osterlieder, versuche mitzusingen, aber das Halleluja will mir nicht so recht über die Lippen kommen. Halleluja. Das heißt ja, lobt Yahweh, preist den Herrn. Und ich frage mich, kann man Lob, kann man Freude, kann man ein Halleluja per Befehlsform verordnen? Kann ich Gott loben? Auch wenn mir überhaupt nicht danach zumute ist. Halleluja. Wenn mir gerade das Wasser bis zum Hals steht, wenn es an allen Ecken und Enden meines Lebens brennt, wenn alles in Schutt und Asche liegt. Halleluja. Angesichts der Schmerzen, die mich diese Nacht nicht so recht schlafen ließen. Halleluja, angesichts von Depressionen, angesichts der Sorgen, wie das alles werden wird. Und überhaupt, wie kann man angesichts von so viel Ungerechtigkeit, von so viel Elend in dieser Welt Halleluja singen? Wenn in dieser Nacht in Sri Lanka Christen beim Gottesdienst, beim Ostergottesdienst durch Sprengsätze ums Leben kommen, müssen wir das jetzt alles ausblenden, verdrängen, dass unsere Osterfreude nicht gestört wird? Oder können wir dennoch Ostern feiern? Können wir dennoch singen? Helmut Thielicke, der Theologieprofessor, der sprach in einer Vorlesung über das unfassbare Elend und die Schuld, die im Holocaust in den Konzentrationslagern geschehen ist. Und dann meldet sich ein Student, können Sie, Herr Professor, uns sagen, wie man angesichts von Auschwitz, von Dachau, von Buchenau heute überhaupt noch an einen allmächtigen Gott glauben kann und Halleluja singen kann? Es entstand eine große Stille im Saal. Thielicke räusperte sich und sagte dann entschlossen, das ist eine wichtige und bedrängende Frage. Und ich habe keine Antwort darauf, die meinen und ihren Intellekt befriedigt. Aber ich kenne eine Frage, die mich noch mehr umtreibt. Können Sie mir sagen, wie es dazu kommen konnte, dass in den Konzentrationslagern in Auschwitz, in Dachau, in Buchenau immer noch Menschen waren, die selbst in den Gaskammern noch Halleluja gesungen haben? Wie kann man angesichts des Todes, angesichts der eigenen Ohnmacht noch Gott loben, noch ein Halleluja einzustimmen? Es ist einfach, Gott zu loben, ihn anzubeten, wenn die Tage voller Erfolg sind, voll Sieg, voll Sonne. Aber was, wenn das nicht der Fall ist? Ich gebe zu, ich bin recht einfach gestrickt. Wenn es mir gut geht, dann lobe ich Gott. Und wenn es mir schlecht geht, dann klage ich. Dann jammere ich. So wie nur Männer es können. Aber kann es neben dem Halleluja, das man singt, wenn alles in bester Ordnung ist, kann es da auch ein gebrochenes Halleluja geben? So ein broken Halleluja à la Leonard Cohen. Ihr kennt das, dieses Halleluja, Halleluja. Ein Halleluja der leisen Töne, Ein Halleluja auch der schiefen Töne. Ein Halleluja, das man auch dann singt oder gerade dann singt, wenn man am Boden ist, wenn alles so aussichtslos erscheint. Wer kann schon immer super und toll in den Himmel rufen und jubeln? Ich kann es nicht. Ich weiß nicht, wie dein Halleluja heute klingt. Vielleicht ist es wirklich so strahlend wie ein leuchtender Händelgesang, weil du gerade vor Freude tanzen und singen kannst, weil dein Leben sich einfach gerade so schön einfühlt, nur schön ist. Vielleicht ist es eher so ein bedrücktes Halleluja. Bedrückt durch ein Leiden, das dir zu schaffen macht. Bedrückt durch eine Krankheit oder ein Verlusterlebnis. Ich denke an Paul, den ich nach dem Gottesdienst ansprach. Seine Frau war vor ein paar Monaten ganz plötzlich gestorben. Die beiden Kinder mussten ohne ihre Mutter groß werden. Und ich sagte ihm, um irgendetwas zu sagen, um irgendwie so Verständnis zum Ausdruck zu bringen, es ist schlimm. Schweigen. Dann sagte Paul mit leiser, aber entschlossener Stimme, ja, es ist schlimm. Es ist sehr schlimm. Aber wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre es unerträglich. Wie klingt dein Halleluja? Eher zögerlich? Geht es dir so wie den Frauen am Grab? Die können es gar nicht so recht fassen. Sie stehen ratlos vor dem Grab, heißt es bei Lukas. Es übersteigt ihren Horizont. Und das sind noch so viele Fragen. Ihr Halleluja, das kommt eher so zögerlich, zögernd. Ist das dein Halleluja? Oder eher zweifelnd, wie die Jünger? Die hielten das, was die Frauen ihnen berichteten, für leeres Gerede, für ein Märchen, schreibt Lukas. Und Jesus, das zeigen wirklich alle Ostergeschichte, der muss die Jünger aus ihren Zweifeln abholen. Er muss ihre Widerstände überwinden. Singst du so ein zweifelndes Halleluja, weil du nichts von der Auferstehung spürst? Weil der Zweifel dein Halleluja verstummen lässt? Ist das überhaupt wahr? Bilde ich mir das alles nur ein? Stimmt das denn wirklich? Überall höre ich doch, Gott gibt's nicht. Und überall höre ich doch, mit dem Tod ist alles aus. Vielleicht ist es daher auch ein einsames Halleluja, das du singst. Zwar jetzt nicht hier in der Gemeinde, aber vielleicht zu Hause. In deiner Familie, im Kreise deiner Freunde, ein einsames Halleluja von anderen nicht verstanden. Wie kannst du denn nur so blöd sein und an die Auferstehung glauben? Tod ist tot, Junge. Vielleicht ist es ein zweifelndes, ein einsames Halleluja, vielleicht ein fragendes, ein gescheitertes Halleluja, ein müdes Halleluja oder auch ein trotziges Halleluja. Es gibt in unserem Leben so viele Situationen, in denen unser Halleluja mehr ein broken Halleluja ist. Aber auch durch dieses Halleluja wird Gott geehrt. Ja, ich glaube sogar wie durch kein anderes. Das Lob Gottes, das gewinnt seine Kraft in den Tiefen des Lebens. Wenn ein Halleluja im Leiden errungen wird, wenn ich dennoch singe, auch wenn so vieles dagegen spricht, dennoch singen. Und genau das macht Gott uns vor. Als Jesus ans Kreuz geschlagen wird, da sollte nicht nur sein Leib getötet werden, das sollte alles zerstört werden, wofür er lebte. Jeder Hammerschlag war ein Nein. Nein, deine Botschaft von einem Gott, der uns so leidenschaftlich liebt, ist eine Lüge. Nein, Schuldige dürfen nicht neu anfangen. Nein, Der Tod hat das letzte Wort. Nein, alles, wofür du gelebt hast, Jesus, durchkreuzt, vernichtet, aus und vorbei. Dein Lied, Jesus, ist zu Ende. Schlussstrich. Doch Gott bestätigt jede Zeile dieses Liedes Jesu. Denn er stimmt mitten in der Nacht, mitten im Tod, ein Lied des neuen Lebens an, ein Lied der Hoffnung, wenn alles aus zu sein scheint. Ein Lied, das dennoch weiter singt. In der Auferstehung Jesu bekräftigt Gott alles, wofür Jesus lebte. Weil der eine eben, der für alles, das alles ein Leben lang einstand, nicht tot ist, sondern lebt, ist das alles wahr und bleibt wahr. Ja, du bist ein von Gott geliebter Mensch. Ja, Jesus schenkt dir Vergebung, egal was bisher war. Durch Jesus hast du Zukunft. Und durch seine Auferstehung hast du Hoffnung, dass der Tod eben nicht das letzte Wort hat. Der Tod, der ist nicht das Ende vom Lied. Jesus lebt. Paulus bringt das Osterevangelium in seinem Brief an die Korinther so wunderbar auf den Punkt, besser gesagt auf den Doppelpunkt. Das also ist unsere Botschaft. Gott hat Christus vom Tod auferweckt. Und ich freue mich über diesen Doppelpunkt. Doppelpunkt. Gott hat Christus vom Tod auferweckt. Der Tod ist nicht der Schlusspunkt. Er ist ein Doppelpunkt, ein Auftakt zu einem neuen Leben. Der Tod ist nicht der Schlussakkord unseres Lebens, sondern der Auftakt zu einer neuen Lebensmelodie. Und Gott lädt uns ein, diesen Tod nicht zu verdrängen. Und da sind wir Meister darin, in der Verdrängung des Todes. Aber Gott sagt, verdräng diesen Tod nicht, schau ihm ins Angesicht und stimm mit mir angesichts dessen in das Lied des Lebens ein, das Jesus in diese Welt gebracht hat, in dein Leben gebracht hat. Wie schon vor 280 Jahren. Georg Friedrich Händel, der ist am Ende. Finanziell, gesundheitlich, psychisch. Düstere Gedanken, Todessehnsüchte beherrschen sein Denken, sein Empfinden. Und in dieser Situation bekommt er ein Paket, ein Bündel beschriebener Blätter. Er stammt von dem Dichter Charles Jennens, der ihm schon für andere Opern, Oratorien Texte geschrieben hat. Und der Titel der Blätter ist Der Messias. Und widerwillig nimmt Händel diese Blätter in die Hand. Doch schon die ersten Zeilen, die er liest, elektrisieren ihn. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und plötzlich ist wieder Musik in seinen Ohren, Musik in seinem Herzen. Und voll Begeisterung vertont Händel dieses bombastische Werk in 24 Tagen. Er hat Tag und Nacht gearbeitet. Den bekanntesten Titel, den haben wir eben gehört. Händels gewaltiges Halleluja. Und dieser Gesang, der ist wie ein Reflex, wie so ein Antwortgesang auf das, was er da jetzt erlebt hat. Auf die Auferstehung, die er im eigenen Leib erfahren hat. Sein Herz, sein Innerstes war so verkrampft, so ängstlich, so düster. Und nun ist alles hell geworden, weit geworden. Er ist wieder bereit geworden zum Lob Gottes, zum Halleluja. Und solche Ostergeschichten kennen wir hoffentlich auch. Wenn nach einer Enttäuschung das Herz wieder weit wird, wenn nach einer Trennung, Verbitterung oder nach Trauer, Krankheit wir wieder ins Leben zurückkehren können. Ich denke an Anna. Ihr war lange Zeit überhaupt nicht nach Ostern zumute, seitdem ihr Mann ausgezogen war. Da hatte sie nur Probleme, Sorgen. Und sie hat viel geweint. Und dann stieß sie auf einen Psalmvers. Die mit Tränen säen, werden mit Jubeln ernten. Und dieser Vers hat sie nicht mehr losgelassen. Sie trägt diesen Vers seitdem in ihrem Geldbeutel bei sich und sie liest ihn immer wieder. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Und ihr ist dadurch klar geworden, dass die Tränen ausgeweint werden dürfen. Dass der Schmerz nicht zurückgehalten werden muss. Und ihr ist klar geworden, dass diese Tränen nicht das Letzte sind. Und das schenkt ihr Trost. Gott kam ihr in diesem Satz so nahe. Er sagte ihr, du, egal was das Leben dir zumutet, ich bin in jedem Fall bei dir. Und dass ich bei dir bin, kannst du aber nicht daran ablesen, ob dir alles gelingt, es dir immer gut geht. Denn wenn es etwas nicht gelingt, wenn etwas zerbricht, wenn es dir nicht gut geht, musst du nicht meinen, dass ich mich von dir abgewandt habe. Ich bin da. Vertrau mir. Ich führe dich da durch. Und du wirst wieder jubeln. Und in Annas Herzen wuchs diese Gewissheit. Ich bin nicht verlassen. Ich bin getragen, auch wenn es sich gerade vielleicht nicht so anfühlt. Und Anna singt. Dennoch, ihr ganz persönliches Halleluja. Klar, nicht so bombastisch wie das von Händel, aber genauso authentisch. Nicht so leuchtend und überzeugt. Dennoch, es ist ein Halleluja. Ihr ganz persönliches Halleluja. Dieses Wort Halleluja, das ist so seit Davids Tagen in so viele Töne umgesetzt worden. Und ich glaube, dass es so viele Fassungen dieses Hallelujas gibt, wie es Christen gibt. Jeder singt auf seine eigene Art und Weise dieses Lied, dieses Halleluja. Und heute singt jede christliche Kirche Halleluja in ganz unterschiedlichen Vertonungen in jedem Land dieser Erde. Halleluja. Seit fast 2000 Jahren ist dieses Lied an Ostern in allen Charts dieser Erde. Wir singen dieses Lied nicht allein. Ich singe dieses Lied nicht allein. Die ganze Christenheit, die singt mit. Denn ehrlich, allein hätte ich dieses Lied der Hoffnung mir nicht beibringen können. Ich bin dankbar, dass in meiner Heimatgemeinde, dass ich da dieses Lied schon früh hören durfte. Das war sicherlich kein super hoffnungsfroher Gemeindechor damals, in dem so alles stimmte. Da gab es Dissonanzen, da gab es Missklänge, wie in jeder Gemeinde. Aber dennoch, sie haben gesungen. Und dieses Lied hat mich nie mehr losgelassen. Dieses Lied ist für mich wie ein Soundtrack, wie eine Filmmusik, die Musik zu dem Film, bei dem wir alle mitspielen und Gott die Hauptrolle hat. Und ich sage euch ehrlich, ich wüsste nicht, von welcher Hoffnung ich leben sollte, wenn ich dieses Lied der Hoffnung nie gehört hätte. Ich frage mich immer, wie kann ein Mensch ohne diese Osterhoffnung leben? Was der Sauerstoff für die Lunge ist, das bedeutet Ostern für mich und mein Leben. Nimmt man den Sauerstoff weg, so tritt der Tod durch Ersticken ein. Nimmt man mir die Osterhoffnung weg, bekomme ich Atemnot. Eine Atemnot, die Verzweiflung heißt. Resignation. Ohne diese Hoffnung würde ich zynisch werden. Ich würde sarkastisch werden angesichts all dessen, was in dieser Welt los ist. Mir würde das Lachen vergehen, wenn nicht Ostern für mich der Grund zum Lachen wäre. Ich wüsste nicht, von welcher Hoffnung ich leben sollte, wenn ich dieses Osterlied nicht immer wieder hören könnte. Und ich bin froh, es mit euch zu singen. Ich brauche eure Stimmen in meinem Ohr. An manchen Tagen, da bin ich einfach dankbar, dass ihr es singt, dass ihr es stellvertretend für mich singt. Und ich möchte auch für andere singen, für die, die gerade keinen Ton herausbringen, weil ihre Kehle von Sorgen und Ängsten so wie zugeschnürt ist. Und ich möchte dieses Lied mit euch für andere singen, die dieses Lied der Hoffnung noch nie in ihrem Leben gehört haben. Wir sind als Gemeinde dazu gerufen, dieses Lied des neuen Lebens zu singen. Das ist unser Job. Einzustimmen in den Gesang der ganzen Schöpfung, die dem Gott des Lebens die Ehre gibt. Einzustimmen in diesen vielstimmigen Chor, der wie Johannes in der Offenbarung schreibt, mit lauter Stimme singt, Halleluja, gepriesen sei unser Gott. Von ihm kommt das Heil, ihm gebührt die Ehre und ihm gehört die Macht. Auch wenn es noch so gebrochen klingt, das Broken Halleluja ehrt Gott. Und es stärkt uns in schweren Zeiten. Dieses Lied sagt Paul, sagt Anna, sagt dir und mir, das ist nicht alles. Das, was du jetzt gerade erlebst, das, was du jetzt gerade vielleicht durchleiden musst, das ist nicht das letzte Wort. Vater hat das letzte Wort. Und dieses Wort heißt Leben. Durch Jesus zieht er dich in ein grenzenloses Leben hinein. Und dieses Leben beginnt schon hier, wo wir Gott loben, wo wir ihm vertrauen, nicht resignieren, sondern dennoch singen. Bonhoeffer meinte einmal, wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Ostern bringt Hoffnung in unser Leben. Ostern bringt Leben in unser Tod. Und darum konnte Bonhoeffer auf dem Weg zu seiner Hinrichtung sagen, das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Diese Osterhoffnung, die will unsere Herzen weit machen, die will uns neue Perspektiven schenken, unseren Horizont weitern. Denn weil Jesus lebte, weil er starb und weil er auferstand, ist unser Leben, auch wenn es sich manchmal anders anfühlt, nicht zuerst Arbeit und Anstrengung, Freude und Ballast, Genuss und Hamstern, Tränen und Trauer, sondern dein Leben und mein Leben ist das Vorspiel zur Ewigkeit. Legt mir einen Nachtischlöffel in den Sarg, bittet die alte Frau und lächelt verschmitzt. Sie weiß, dass sie bald sterben wird. Dennoch lächelt sie. Sie hat ihre Familie zusammengerufen, um alles für ihre Beerdigung zu regeln. Kein leichtes Gespräch. Denn den Jüngeren fällt es schwer, so über den Tod zu reden. Es fällt denen viel schwerer als der alten Dame selbst. Und jetzt gucken alle sich nur verwirrt an. Was will sie denn mit dem Löffel, um Himmels Willen? Wisst ihr, sagt sie, wenn ich irgendwo zum Essen eingeladen bin, dann, und es liegt da so ein Nachtischlöffel am Teller, dann weiß ich, das Beste kommt noch. Und so freut sie sich über ihren Tod hinaus darauf, dass Gott noch etwas für sie bereithält. Darum schmeckt ihr das Leben bis zum Schluss, denn das Beste kommt ja noch. Und egal, wie alt du jetzt bist, du hast das Beste nicht schon hinter dir. Du hast es noch gar nicht erlebt. Das Beste, das kommt noch. Halleluja. Und dieses Halleluja, das zieht mich nach oben. Und das fängt schon bei meinen Mundwinkeln an. Denn die gehen so bei dem Wort Halleluja nach oben. Probiert das mal aus. Sagt einfach mal Halleluja und achte mal auf eure Mundwinkel. Halleluja. Gehen Sie nach oben. Ich finde, dieses Wort Halleluja, das ist wie so eine Auferstehungsbewegung. Das zieht nach oben. Wie gebrochen es auch daherkommt. Denn dieses Halleluja, das hat seinen Grund nicht in meiner aktuellen Stimmung. Das hat seinen Grund auch nicht angesichts der Zustände in unserer Welt, dieses Halleluja hat seinen Grund in der Auferstehung Jesu. Und darum lasst uns singen miteinander singen. Ob nun aller Hände oder bedrückt, ob laut oder leise, ob leuchtend oder gebrochen, ob zögernd oder strahlend, ob zweifelnd oder überzeugt, ob weinend oder lächelnd oder trotzig oder gewiss, weil du weißt, dass dein Erlöser lebt, wie auch immer, singen wir, denn der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden und darum alles, was atmet, lobe den Herrn. Halleluja.